Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Heute geht es um ein Thema, das gerade überall mitschwingt. In Unternehmen, in Büros, in Werkhallen und wahrscheinlich auch in sehr, sehr vielen Köpfen. Es geht um die künstliche Intelligenz, genauer gesagt um die Frage, was sie mit unserer Arbeit macht.
Denn die Debatte ist im Moment ziemlich aufgeladen. Die einen sagen, KI wird uns enorm entlasten, produktiver machen, ja vielleicht sogar monotone Aufgaben abnehmen. Die anderen fürchten, Arbeitsplätze geraten unter Druck, Qualifikationen werden entwertet und am Ende entscheidet nicht mehr der Mensch, sondern der Algorithmus.
Und wie so oft liegt die Wahrheit vermutlich weder im Technikrausch noch in der Untergangsstimmung, sondern irgendwo dazwischen. In der Realität von Arbeit, in ganz konkreten Abläufen, in der Frage also, was verändert sich wirklich und wer gestaltet diese Veränderung?
Ja, und genau darüber wollen wir heute mit Professorin Sabine Pfeiffer sprechen. Sie ist Professorin für Soziologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und befasst sich seit vielen Jahren mit Technik, Arbeit, Digitalisierung und gesellschaftlichem Wandel. Sie gehört zu den profiliertesten Stimmen in Deutschland, wenn es darum geht, die Folgen neuer Technologien für Beschäftigte nüchtern, klug und ohne Alarmismus einzuordnen. In ihren Arbeiten macht sie immer wieder deutlich, Technik wirkt nie abstrakt, sie verändert konkrete Arbeitsprozesse und sie ersetzt menschliches Können nicht einfach, sondern stellt neue Fragen an Wissen, Erfahrung und Verantwortung.
Und deshalb wollen wir in diesem Gespräch genauer hinschauen. Was ist Mythos? Was ist Realität? Welche Jobs verändern sich? Welche Fähigkeiten bleiben wichtig? Und warum ist die Zukunft der Arbeit eben nicht nur eine technische, sondern auch eine politische, soziologische, gesellschaftliche Frage?
Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen, Frau Professorin Pfeiffer, in unserem Podcast Zwei alte weiße Männer. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
Ja, hallo, Herr Reinhardt Kirchberg, vielen Dank für die Einladung. Bei dem Titel des Podcasts konnte ich nicht widerstehen. Den fand ich schon so lustig, dass ich dazu sagen muss.
Das freut uns sehr, ja. Ja, und wir stellen allen unseren Gästinnen und Gästen eine standardisierte Eingangsfrage, die da lautet: Was macht Ihnen derzeit aktuell am meisten Sorge?
Ja, das ist, glaube ich, echt schwierig zu sagen, weil wir so eine Anhäufung, ne, in der Soziologie nennt man das Polykrise, ja. Also so eine Anhäufung von vielen irgendwie unlösbar scheinenden komplexen Problemen haben, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll und die untereinander dann doch sehr vernetzt sind. Nur eins rausgegriffen, wenn wir uns mit KI beschäftigen, was ja heute das Thema ist, müsste man eigentlich ehrlicherweise das ganze Thema Ökologie zur Seite legen, weil beides miteinander nicht besonders gut harmoniert. Ne? Der ökologische Footprint von KI ist so desaströs groß, dass es eigentlich verrückt ist, dass wir das gerade immer so ein bisschen ausblenden. Und dann, ja, das wissen wir irgendwie. Es gibt ja auch Studien, die das alles schön nachweisen. Aber da gucken wir jetzt nicht mal hin, sondern versuchen irgendwie gleichzeitig ökologisch zu bleiben und trotzdem KI ohne Grenzen zu nutzen, was eigentlich ein kompletter Widerspruch ist.
Nachvollziehbar, aber wie Sie es gesagt haben, wir wollen tatsächlich über die andere Seite oder den anderen Schwerpunkt bei KI heute reden. Und Frau Professorin Pfeiffer, ich starte mal mit der Frage oder mit der Herleitung. Wenn man die Debatten verfolgt, hat man oft das Gefühl, es gibt nur zwei Erzählungen. Entweder KI wird zur großen Befreiung der Arbeitswelt oder sie wird zum Jobkiller. Was ist aus Ihrer Sicht im Moment die größte Fehleinschätzung in dieser Debatte?
Wenn man genau hinschaut, ist es eigentlich dieselbe Erzählung, nur einmal so der Outcome ist sozusagen anders, aber die Erzählung ist gleichermaßen, ob ich jetzt die dystopische oder die optimistischere Variante mir anschaue. In beiden Fällen ist ja die Geschichte dahinter, die KI ist allmächtig. Mhm. Ne, also und es führt entweder dazu, dass wir uns selber abschaffen, oder es führt dazu, dass alles wunderbar wird. Aber immer ist dahinter die Idee, die KI ist sozusagen allmächtig, und das ist eigentlich genau die Frage, wo ich ein großes Fragezeichen dran machen würde und sagen würde, das große Missverständnis beider Erzählungen ist eine doch immer noch deutliche Überschätzung dessen, was KI leisten kann und auch in absehbarer Zeit leisten wird, und eine Unterschätzung der Komplexität von Arbeit. Also ich bin ja Arbeitssoziologin, das heißt, ich gucke auch jetzt in diesen Gesprächen mit Ihnen natürlich immer auf die Seite von KI in Arbeitsprozessen. Und da, Gott sei Dank, sind sehr, sehr viele unserer Tätigkeiten hochkomplex. Gibt es auch Studien, die das zeigen. Und da kann die KI so einfach dann doch nicht alles umdrehen, wie wir immer im Diskurs annehmen und wie auch viele Prognosen mit erstaunlichen Zahlen uns immer glauben machen wollen.
Sie benennen ja immer wieder, dass Technik Arbeit nicht einfach ersetzen wird, sondern in bestehende Abläufe eingreift und sie dann eben verändern wird. Was ist KI heute in der Arbeitswelt tatsächlich schon? Und was wird ihr im Moment eher zugeschrieben, als dass es schon tatsächlich Realität ist?
Ja, es sind letztlich große Fragen, weil natürlich die Realität in Unternehmen dann doch sehr unterschiedlich ist. Da, wo wir forschen, und das ist jetzt relativ branchenübergreifend in unterschiedlichsten Kontexten, sieht man auch alle Varianten von Unternehmen, die die Augen zumachen und sagen, ich warte mal ab. Auf der einen Seite zu Unternehmen, auf der anderen Seite, die sagen, egal was es kostet, wir probieren irgendwie alles aus. Wir haben zig KI-Teams im Unternehmen, das sind natürlich auch eher die größeren, die sich sowas leisten können. Jedes Start-up, das uns was anbietet, vielleicht nicht jedes, aber jedes dritte gefühlt, das probieren wir aus, dann machen wir einen Pilot und dann schauen wir mal. Das sind sozusagen die beiden Extreme, und dazwischen gibt es dann so Varianten wie, Unternehmen, die sagen, na gut, wir machen sowieso alles mit Microsoft und jetzt gibt es noch den Copilot dazu von Microsoft, kostet halt alles nochmal mehr, aber dann haben wir irgendwie KI on board und das war's. Das ist sozusagen unser Einstieg und gleichzeitig, das war's auch mit KI auf der einen Seite. Und dann gibt's, das sind aber eher die Unternehmen, die man mit der Lupe suchen muss, die sehr überlegt, sehr strategisch mit der ungewöhnlich gewordenen Frage anfangen, haben wir denn Probleme, die wir mit klassischer Technik oder klassischen arbeitsorganisatorischen Ansätzen nicht befriedigend lösen können, und könnte KI darauf eine gute und passende Antwort sein? Ne, also die vom Problem mal anfangen und nicht einfach sagen, wow, wir haben ein neues Tool, lasst uns das irgendwie überall ausprobieren und schauen wir mal, wo uns das hinführt. Was schon auch Sinn machen kann. Ne? Also so eine Trial-and-Error-Phase ist für Unternehmen schon auch ganz gut, um einfach Erfahrungen zu sammeln, um die Leute alle mitzunehmen. Aber dieses Ausrollen sehr vieler Projekte, also das, was wir halt in vielen Unternehmen sehen, in denen wir forschen, wo unglaubliches Geld verbrannt wird, weil man dann doch die meisten Projekte nur schafft, bis zum sogenannten Proof of Concept zu kriegen. Das heißt, man hat einmal gezeigt, dass es an sich schon irgendwie gehen könnte für einen bestimmten Anwendungsbereich. Man schafft es dann aber sehr häufig und ganz überwiegend nicht, die Sache so weit gedeihen zu lassen, dass man sagen kann, ja, es ist nicht nur Proof of Concept, sondern es ist ein sich im Alltag bewährendes Tool, auf das wir uns, soweit man sich auf KI überhaupt verlassen kann, verlassen können. Und der Gap zwischen diesem Proof of Concept zu, wir können es wirklich halbwegs verlässlich im Alltag einsetzen, der ist ein großer, je spezifischer die Anwendung ist. Ne? Also da muss man immer sehr unterscheiden. Wenn ich natürlich KI im Unternehmen für das nutze, wo sie gut ist, nämlich, jetzt sage ich es mal ganz böse, gut klingendes Geschwafel, ne? Storytelling, das kann sie super, das kann sie besser als die meisten von uns. Und vor allem in großen Unternehmen habe ich sehr viele Tätigkeiten, die auch sowas machen. Ne? Das neue Managementkonzept in ein schönes Storytelling zu gießen und dazu überzeugende emotionale Bilder kreieren. Da hat man früher ganze Abteilungen für gehabt. Das kann die KI natürlich super, weil diese Missions and Visions, wie das dann immer, Purpose, wie es im Unternehmen immer schön heißt in Englisch, ist ja auch überall ziemlich ähnlich. Ne? Das merken wir immer, weil wir in vielen Unternehmen forschen und dann denkt man sich, okay, die Story und diese Art von Bildern habe ich letzte Woche beim anderen Unternehmen, als wir dort geforscht haben, schon gehört. Ganz andere Branche, ganz anderes Unternehmen, aber das Wording, die Art und Weise, wie man es rüberbringt, ist dann doch ziemlich ähnlich. Das kann die KI natürlich super. Wird es aber sehr spezifisch, also gehe ich zum Beispiel in die Produktion runter, in eine bestimmte, sehr spezifische Art von Serienproduktion, die so in der Form möglicherweise nur einmal auf der Welt so steht und denkt dann, dass KI die gute Antwort ist, zum Beispiel in der Anwendung von Predictive Maintenance, also eine vorausschauende Wartung, sprich, da ist die Idee, die KI sagt mir vorher, in 3 Wochen geht dieses wirklich teure Ersatzteil kaputt. Bestell das doch schon mal, damit du keinen Produktionsausfall hast. Da tut sich die KI sehr viel schwieriger, weil sie an spezifischen Daten lernen muss und man dann ganz schnell feststellt, dass man für einen richtig guten KI-Lernprozess auch in großen Unternehmen gar nicht so viel Daten hat, wie man denkt. Also ne, man denkt, man hat ganz viel Daten, aber aus einer KI-Lernperspektive ist es dann doch oft leider unbefriedigend, oder das heißt leider, es ist einfach unbefriedigend. Und einer der Gründe, warum man oft über diesen Proof of Concept nicht hinauskommt.
Hochinteressant, weil ich war in einem Unternehmen tätig, da war mit KI noch nicht viel möglich, sondern man hat nur am Horizont die Optionen gesehen. Und ich gebe Ihnen recht, gerade solche Dinge wie Managementkonzept und Unternehmenswerte, da kann man sicherlich sehr viel und sehr schnell tun. Ich würde nur widersprechen an der einen Stelle. Wir legen ja in der Unternehmensleitung Wert darauf, dass die Mitarbeiter einbezogen werden, dass es nicht nur sozusagen schön aufgeschrieben wird, sondern dass möglichst von unten her entwickelt wird. Und da ist dann, und das braucht Zeit. Da hätte ich jetzt, wäre meine kritische Frage. An der Stelle hätte man sicherlich etwas Zeit und Ideen generieren können, aber der Prozess braucht dann tatsächlich Menschen.
Ja, also aber das ist ja, glaube ich, immer so, egal ob das schöne Storytelling mit den emotionalen Bildern von Menschen gemacht wurde oder von KI, damit ist natürlich noch gar nichts bewegt im Unternehmen und der eigentliche Veränderungsprozess und das sozusagen Kleinarbeiten, was heißt denn das dann, auf welcher Ebene und für wen, fängt ja damit erst an und ich glaube nicht, wie oft wir in der Forschung genau diesen Gap zwischen, es gibt das schöne Storytelling da oben, aber Menschen im Interview zu uns sagen, ja, aber eigentlich mit dem hier unten hat es überhaupt nichts zu tun. Und eigentlich interessiert mich das auch nicht, was auf diesen schönen Folien steht, was manchmal auch eine sehr rationale Reaktion ist. Diesen Gap gibt es natürlich immer. Ne? Also am Ende, ob aus der schönen Vision und dem tollen Storytelling ein echter Veränderungsprozess resultiert, ob man den wirklich will, ist nochmal die zweite Frage. Manchmal ist man auch mit sich zufrieden da weiter oben im Management, sage ich jetzt mal ein bisschen böse. Sag, wir haben das schöne Storytelling.
Okay.
Auch gut, ne? Und man will gar keinen echten Change-Prozess, weil der macht Arbeit, der kostet Energie und Zeit und ist auch nicht immer konfliktfrei und so weiter. Und ne, ist richtige harte Arbeit, genau.
Aber meine Frage, die ich nochmal stellen wollte, aus Ihrer ersten Bemerkung heraus, warum wird es denn so überschätzt? Sie haben gesagt, die Erzählung ist immer einheitlich, KI ist allmächtig. Wo kommt das her? Beschäftigen sich die Verantwortlichen zu wenig damit? Oder sind sie auch ein Stück getrieben von, es muss ständig was, also die modernsten Tools müssen angewendet werden? Was ist da Ihre Erfahrung?
Ja, da gibt es, glaube ich, verschiedene Ebenen, wie ich das beantworten könnte. Ich fange jetzt mal mit dem Dahinterliegenden an. Meine These ist, fange nochmal anders an. Das Phänomen, ne, dass wir Dinge überschätzen und ihnen eine Allmacht zuschreiben, sehen wir, also gerade im Unternehmen, auch auf der Entscheidungsebene, sehen wir nicht nur bei technischen Lösungen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wo das ganz ähnlich ist und es hat gar nichts mit Technik zu tun, ist agiles Projektmanagement. Eine andere Methode des Projektmanagements hat auch so ein bisschen den Peak, glaube ich, hinter sich. Habe ich seit 15 bis 20 Jahren, forsche ich dazu. Und es ist einfach nur eine andere Projektmanagement-Methode, die hat Stärken. Sie ist aber auch kein Allheilmittel. Ne? Also es ist eben nicht so, dass sie sagt, so alle Komplexität, die wir im klassischen Wasserfall-Projektmanagement nicht bewältigt kriegen, erledigt sich auf Knopfdruck sozusagen jetzt mit, wenn wir oben drüber Agilität schreiben und uns dann nach Lehrbuch an die neuen Methoden halten. Das ist so der übliche Weg, wie es eingeführt wurde. Und auch da war es ganz ähnlich, dass auf Entscheidungsebene sehr häufig ein manchmal fast naiver Glaube war, dass diese Projektmanagement-Methode jetzt einfach alles heilt. Und es ist natürlich nicht so, wenn da eben bestimmte Dinge vorher schlecht liefen und man den Change-Prozess zum Beispiel, von dem Sie gerade gesprochen haben, nicht gemacht hat und die Dinge nicht angegangen ist, dann wird es natürlich nicht besser, wenn ich jetzt sage, so, jetzt schule ich alle in Agilität, dann haben wir einfach andere Methoden. Dann poppen dieselben Probleme möglicherweise wieder stärker hoch. Gab es so ein Schwarz-Weiß. Also alle alten Projektmanagement-Methoden waren auf einmal von heute auf morgen irgendwie bäh, ne, wollte man nicht mehr, war nur schwierig, standen für Verhärtung und das Alte und überhaupt. Und das Agile wurde eingeführt auch in Kontexten, wo es inhaltlich, sachlich jetzt gar nicht so viel Sinn gemacht hat und dann auch zu Problemen geführt hat. Also man kann sagen, bei vielen technischen Lösungen, aber bei auch nicht technischen Lösungen haben wir erstens immer, und das ist, glaube ich, sehr parallel, einerseits Akteure, die dem Management ständig sagen, das ist das Heilsversprechen. Tatsächlich, wir haben jetzt die Lösung für all deine Probleme. Das sind Unternehmensberatungen, das sind die tatsächlich explizit davon profitieren würden, wenn Firma XY das Projektmanagement-Konzept einkauft oder die KI einkauft. Also ne, die einfach so. Wir haben, das glaube ich wirklich anders, als wenn man sich in den 70er, 80er Jahren, auch in den 80er Jahren gab es viel Technikentwicklung in den Unternehmen. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, ist überall CNC-Technik in der Breite, in der Produktion angekommen. Das war möglicherweise revolutionärer als das, was wir in manchen Jahren danach gesehen haben. Wir hatten aber nicht annähernd so einen breiten, auch gesellschaftlichen und medialen Diskurs. Das kommt natürlich heute nochmal dazu. Es reden ja jetzt alle mit. Ne? Podcastmacher zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Medien. Ne? Genau. Und dann gibt es so eine, ja, vielleicht so ein Aufschaukeln. Also das ist sozusagen, ich glaube, es gibt so eine mediale, gesellschaftliche Dynamik, die irgendwie dazu führt, natürlich auch Social Media bedingt und so weiter, dass wir alle so ein bisschen stärker als früher dazu neigen, das alles immer hochzukochen. Es gibt aber, glaube ich, auch auf der anderen Seite eine stille Sehnsucht von Menschen, die in Entscheidungspositionen sind, ein gutes Mittel gegen Komplexität zu finden, weil würde ich jetzt mal sagen, ist so quer zu ganz viel Forschung der letzten Jahrzehnte, die ich in Unternehmen gemacht habe, zu unterschiedlichen Themen, würde ich sagen, der ein roter Faden, der sich da all die Jahre durchgezogen hat und vielleicht dicker und dicker geworden ist im Laufe der Zeit, um in dem Bild zu bleiben, ist die Komplexität, die wir uns einerseits gesellschaftlich, global noch dazu, aber auch in Unternehmen geschaffen haben, teilweise selbst gewählt, teilweise kommen aber auch von außen noch viele Anforderungen dazu. Die Komplexität ist so groß geworden, dass man sich manchmal wundern muss, dass überhaupt noch was hinten rauskommt. Und man auch weiß, bei jedem Change-Prozess, bei jeder Veränderung eigentlich will ich vielleicht an einer Stellschraube drehen. Ich weiß aber, diese Stellschraube ist eigentlich verzahnt mit 37 anderen Stellschrauben. Und wenn ich da anfange zu drehen, dann muss ich sehr aufpassen, dass ich das noch irgendwie wieder eingefangen kriege. Also ist es, glaube ich, auch so ein bisschen eine menschliche, nachvollziehbare Reaktion, sich so ein bisschen die Welt einfacher zu machen und auch darauf zu hoffen, dass jetzt die nächste KI, die ums Eck kommt, oder das nächste Managementkonzept, das ums Eck kommt, jetzt endlich die Lösung für ganz viele Probleme ist. Ja. Natürlich wird jeder Manager, sind ja alles keine dummen Leute, wissen natürlich letztlich, dass das nicht sein kann. Aber es ist, glaube ich, einfach, ne, die einerseits die Beschallung von außen, dass es dieses Allheilmittel jetzt gibt. Auch ein bisschen der Druck zu sagen, du kannst gar nicht nicht mitmachen. Ne? Also jedes Unternehmen oder jeder Entscheider, Entscheiderin, die sagen, ich warte mal ab. Ne? Jetzt bloß nicht zu früh springen, nicht ganz viel Geld verbrennen. Wir gucken jetzt mal, wie sich das entwickelt und vielleicht machen wir erst in 3 Jahren mit oder in 5. Das ist hochgradig legitimierungsbedürftig. Ne? Während jetzt zu sagen, einen großen Part unseres Budgets investieren wir in alle möglichen KI-Anwendungen, ist vergleichsweise wenig legitimierungsbedürftig. Also all solche Sachen kommen zusammen und führen dazu, dass die einzelne Person, die am Ende die Unterschrift setzt, sozusagen unter das Budget oder unter die Budgetentscheidung oder ähnliches, vielleicht gar nicht so viel Entscheidungsfreiheit hat, tatsächlich, wie sie meint, qua Position zu haben.
Ich habe allerdings den Eindruck, dass wir über die Phase, die ja in der Anfangszeit war, hinaus sind, nämlich dass vor allen Dingen Routinetätigkeiten gefährdet sind. Also mittlerweile ist es so, wir hören ja immer öfter auch, dass ganze Büro- und Verwaltungsjobs gefährdet sind, dass Wissensarbeit und auch kreative Berufe in den Blick geraten, sodass ja es schon bei sehr vielen Menschen oder bei einer ganzen Reihe von Menschen die Sorge gibt, was wird eigentlich aus mir? Oder nehmen wir auch junge Leute, die vor der Berufswahl stehen, beispielsweise, soll ich eigentlich noch Jura studieren? Weil wir sehen, gerade kürzlich auch ein Experiment, dass KI in der Frage von juristischer Beurteilung dadurch, dass sie natürlich unfassbar gefüttert ist mit Studien und allen möglichen Urteilen, bei Tests besser abgeschnitten hat als der Mensch. Und jetzt frage ich mich, soll ich eigentlich noch Jura studieren? Habe ich eine Perspektive? Habe ich eine Zukunft?
Ja, was meinen Sie? Ich fange mal hinten mit den Tests an. Also wir haben natürlich unendlich viele Tests ständig, wo in einer meistens sehr Sondersituation, die künstlich konstruiert ist für diesen Test, damit er auch wiederholbar ist, sozusagen. Vielleicht auch damit er funktioniert, ja. Eine sehr spezielle Anwendung getestet wird. Und dann, wenn man wie ich das alles ständig lesen muss, ne, wir haben natürlich auch eine Explosion von wissenschaftlichen Studien, dank KI, genau solcher Art von Studien. Wenn man ein bisschen länger recherchiert und mit Hilfe von KI recherchiert und wirklich versucht, alles aus allen Ecken zu finden, dann kann man praktisch immer auch die Gegenstudie finden, die zeigt, nein, es geht nicht. Ne? Also so, dann muss man immer anschauen, hat es mit dem Konstrukt des Testes zu tun und so. Da spricht man mit Leuten aus der juristischen Praxis, also die vor Gericht in verschiedenen Rollen argumentieren müssen, sich auf aktuelle Rechtsprechung in sehr bestimmten Rechtsfeldern verlassen müssen, dann höre ich immer, dass die KI da noch weit entfernt ist. Was sie gut kann, es klingt auch gut, ne? Also die Art und Weise, wie juristische Argumentation gemacht wird, kann sie sehr gut. Wenn es aber keine aktuelle Rechtsprechung dazu gibt, erfindet sie auch gern eine. Sie weiß dann schon, wie so eine Rechtsprechungsbezug aussieht, ob der jetzt inhaltlich wirklich passt und so weiter und ob es den überhaupt gibt, ist nochmal eine andere Frage. Also jetzt kann man sagen, und es gibt natürlich Firmen, die jetzt speziell fürs Juristische, dann für bestimmte Rechtskreise versuchen, die KI spezifisch besser zu machen. Und das geht natürlich, wenn man da viel Aufwand reinsteckt, bis zum gewissen Grad. Es wird aber noch sehr, sehr lange, oder ich sage jetzt mal eigentlich mit dem KI-grundsätzlichen Ansatz, den wir gerade haben, und ein grundsätzlich so anderer scheint nicht in absehbarer Zeit nicht ums Eck zu kommen, trotzdem so sein, dass ein Jurist, eine Juristin, die sich wirklich in dem Feld auskennt, trotzdem nochmal draufschauen muss. Interessanterweise, Interviews, die ich mit Leuten im Bereich Juristerei geführt habe, war meine These auch, okay, wer wird wegfallen? Also die Berufsausbildungen in der Kanzlei zum Beispiel, die zuarbeitend sind. Einhellig in allen Interviews sagen die Leute, nein, die brauchen wir weiterhin, weil die natürlich nicht nur diese Art von Vorrecherche machen, sondern ihr Tätigkeitsspektrum ist sehr viel breiter. Die machen in so einer Kanzlei 1000 andere Dinge. Das ist übrigens die erste wichtige Botschaft bei der Frage, welche Jobs fallen weg. Man kann es auch bei der KI, das gilt auch für alle Technikstufen vorher, nicht einfach daran festmachen, wie der Beruf heißt oder die Tätigkeit, sondern entscheidend ist eigentlich immer, bin ich in einem Arbeitsumfeld, das so organisiert ist, dass mein Job sich beschränkt letztlich auf eine Tätigkeit. Also ich versuche es mal für die kreativen Bereiche festzumachen. In großen Agenturen arbeiten viele Menschen gar nicht so kreativ, wie man von außen denkt. Ja, es in ganz großen Bildagenturen gab es früher vielleicht jemand, der saß in einem stillen Kämmerchen und hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Freistellungen. Ne? Also so Kopf freistellen mit Haaren war früher sehr, sehr schwierig und aufwendig.
Ja, ja.
So, dann hat die Person vielleicht nur das gemacht. Das ist natürlich dann, diese Tätigkeit ist dann mehr als angezählt aktuell. Habe ich aber einen ähnlichen Beruf, ich habe vielleicht mal vor, keine Ahnung, 12 Jahren Mediengestaltung gelernt als Ausbildungsberuf, habe mich ständig weiterentwickelt und habe eine Stelle, wo ich viele verschiedene Facetten dieses Berufes ausübe. Ne, den eigentlich kreativen Part, aber viele bürokratische, administrative drumherum. Wenn die Facette groß ist, also wenn ich sozusagen kein tayloristisch gestaltetes Arbeitsumfeld habe, dann stellt sich eher die Frage, gibt es bestimmte Tätigkeiten, wo ich mir zuliefern lasse vor der KI, wo ich mir mal hoffentlich auch mal Arbeit abnehmen lassen kann tatsächlich, wo ich vielleicht die Dinge, die mich gefühlt von meiner eigentlichen Tätigkeit abhalten, endlich mal an jemanden delegieren kann. Also es hat dann eher mit der Arbeitsorganisationsform zu tun, nicht mit dem Beruf. Wir wissen aus vielen Studien, dass eigentlich, wenn werden, selten Berufe ersetzt, sondern eher Tätigkeiten. Und dann ist eben die Frage, ist ja mein Job nur eine Tätigkeit, weil es so organisiert ist, oder ist es breit und vielfältig? Dann fällt halt eine Facette weg und dann habe ich hoffentlich fürs andere mehr Zeit.
Das heißt, Berufe werden sich stark verändern, aber sie werden nicht einfach wegfallen, sagen Sie.
Berufe verändern sich sowieso ständig. Also ne, immer in diesen Debatten tun wir so, als hätte sich Beruf XY
statisch in
den letzten 30 Jahren nicht verändert. Und dann kommt jetzt eine. Das ist ja gar nicht so. Ne? Also wenn wir Interviews führen, egal in welcher Berufsgruppe, und eine Standardfrage, die wir häufig drin haben, egal um was es geht inhaltlich ist, erzählen Sie doch mal, was hat sich allein in den letzten 5 Jahren an Ihrem Arbeitsplatz verändert? Und es ist erstaunlich, wie viel dann erzählt wird, was sich organisatorisch, der Marktbezug ist ein anderer, die Technik hat sich mehrfach verändert, ne? Also das ist ganz normal. Tätigkeiten ändern sich, Umfelder ändern sich ständig. Wir denken da nur kaum drüber nach. Warum? Weil das fast immer im Doing passiert.
Ja.
Und weh tut es meistens nur, wenn sie nicht funktioniert, weil zum Beispiel Technik bei mir ankommt am Arbeitsplatz, die meine Arbeit schlechter macht als vorher. Ne, leider eine Erfahrung, die oft gemacht wird. Dann nehme ich die Veränderung wahr, aber meistens prozessieren wir sie alle, und zwar in allen Berufsgruppen und über alle auch Qualifikationsniveaus hinweg, eigentlich ohne, dass wir es merken. Deswegen, wollte nochmal zurückkommen, Sie haben in Ihrer Eingangsfrage dazu, wir haben mit der Routinearbeit begonnen. Und das ist so ein so ein kleiner Hassbegriff von mir. Ich sag, warum? Weil in der ganzen, auch internationalen Forschung, die immer wieder versucht zu berechnen, wie viele Jobs fallen weg, immer mit diesem Routinebegriff gearbeitet wird. Den habe ich mir sehr genau angeguckt. Der Routinebegriff selber, der da verwendet wird, ist ziemlich unwissenschaftlich. Also ne, mhm. da stecken Annahmen drin. Die Annahme ist zum Beispiel, je näher am Shopfloor, also im Produktionsbereich, desto mehr Routine. Kann stimmen, stimmt aber oft nicht. Ich komme da ja her, ich bin ja gelernte Werkzeugmacherin. Ich weiß, auch aus eigener Erfahrung, aber natürlich vor allem aus der arbeitssoziologischen Forschung zur Produktionsarbeit, dass da sehr, sehr häufig, auch gerade in hochautomatisierten Kontexten, es eben nicht so ist, dass der Dummdusse sozusagen steht, der nur noch alle 3 Sekunden auf den Knopf drückt, weil das hätte man dann auch wirklich auch noch automatisieren können, sondern gerade weil es so komplex ist und so informatisiert oder digitalisiert schon lange, die Menschen, die da sind, ein hohes Fach- und auch Erfahrungswissen brauchen, weil wenn dann was passiert, hat dieser vielleicht minimale Fehler unglaublich schnell dramatische Auswirkungen und niemand hat dann noch Zeit, ins Handbuch zu gucken, was man jetzt machen könnte, sondern muss sofort reagieren und handeln. Und das ist das Gegenteil von Routinearbeit oder das, was wir uns so alltagssprachlich unter Routinearbeit vorstellen. Umgekehrt, und das ist ja auch eine Debatte, die wir in den letzten Jahren immer wieder hatten in der Wissenschaft und die schwappt dann in die Medien, je dramatischer die Zahl, desto schneller wird es von den Medien aufgegriffen, hat man lange immer gesagt, ja, aber was so safe ist, ist so das wirklich Menschliche, also da, wo die wirklich kreative Arbeit passiert oder wo man ganz empathisch sein muss in der Pflege oder in der Therapie. So, jetzt stellen wir fest, Therapie kann KI vermeintlich auch gut, also sie kann genau diesen Talk ganz gut nachahmen. Was sie nicht so gut kann, ist Leute vom Suizid abhalten, sondern sie ist eher, ne, es ist leider hat einen sehr verstärkenden Effekt. Aber erstmal vermeintlich, ne, kann sie Therapie. Pflege kann sie gar nicht, auch nicht mit Robotikunterstützung. Das werden wir noch lange nicht erleben. Also, wenn ich uns so anschaue, sind wir wahrscheinlich eine ungefähr ähnliche Generation. Das heißt, wenn wir mal auf Pflege angewiesen sind, da wird die KI und der Roboter noch kaum helfen können. Mein Lackmustest für die Pflege ist immer, wenn der Roboter den Thrombosestrumpf anziehen kann, ne, und zwar bei einer Patientin oder Patienten jeden Tag, wo die Person unterschiedlich drauf ist, ne, weil mal kooperativer, mal weniger kooperativ, mal gesundheitlich besser, mal nicht, mal im Kopf klar, mal nicht und so weiter. Wenn der Roboter mit all diesen Unwägbarkeiten im häuslichen Umfeld umgehen kann, dann ist die Pflegekraft vielleicht ersetzt, aber vorher nicht. Wir haben auch da manchmal Zuschreibungen. Ne? In der Kreativbranche finden Sie auch nicht Leute, die 8 Stunden am Tag oder länger ununterbrochen kreativ sind. Ne? Sondern das sind die zu bestimmten Zeiten und sie machen auch viele andere Dinge, die auch was mit Routine zu tun haben. Umgekehrt ist die Pflegekraft gar nicht nur empathisch, das wäre sogar schlecht, wenn sie das nur wäre. Das wäre unprofessionell, dann würde sie wahrscheinlich sehr schnell im Burnout landen. Mhm. Was sie braucht, ist professionelle Distanz auch sehr häufig und sie braucht ganz viel natürlich medizinisches, pflegerisches Fachwissen, übrigens auch juristisches Fachwissen. Sie muss mit Angehörigen umgehen, mit Kostenträgern und. Ne? Also auch da haben wir tun immer so, als wäre die Pflege was mit dem großen Herz und das Kreative ist was, wo jemand irgendwie durch die Welt stolpert und vielleicht seine Schuhe nicht binden kann, aber ständig kreative Ideen raushaut. Arbeitswelt ist nicht so. Fast jeder Beruf, den wir untersuchen, hat immer Facetten von allem. Es gibt in jedem Beruf Routinetätigkeiten. Gott sei Dank, übrigens wissen wir aus der Arbeitswissenschaft, niemand von uns würde aushalten, ununterbrochen empathisch oder ununterbrochen kreativ zu sein. Es ist tatsächlich so, dass die gesündesten Arbeitsplätze sind die, wo ich ein gesundes Wechselspiel habe zwischen Routine, wo ich einfach mal was abarbeiten kann, ohne dass ich ständig drüber nachdenken muss, und den Dingen, wo ich mich mehr gefordert fühle mit all meinem Fach- und Erfahrungswissen und auch meiner Kreativität. Und noch besser ist, wenn ich selber wählen kann, wann ich switchen kann, ne? Weil das nicht immer planbar ist. Jeder von uns weiß, der was Kreatives machen soll, das geht nicht auf Knopfdruck. Es muss irgendwie die richtige Stimmung, das richtige Umfeld da sein. Sie wollten gerade einhaken, glaube ich.
Einfach die Frage, die sich mir gerade nur aufdrängt. Es geht, und zurückblickend auf Ihre erste Bemerkung, dass man im Moment KI, es muss alles irgendwie mit KI lösbar sein. Es geht vielmehr um die Frage, ganz gezielt zu überlegen in den einzelnen Berufsbildern, in den einzelnen Anwendungsbereichen, wo kann KI uns helfen, wo kann KI dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin helfen, wo kann KI uns Themen erschließen oder lösen, die wir zumindest nicht in einer kurzen Zeit, weil das menschliche Gehirn nicht so leistungsfähig ist wie der Verbund von Computern, wo in kürzerer Zeit Ergebnisse geliefert werden können, Auswertungen, die der Mensch in der kurzen Zeit nicht kann. Wie würden Sie beschreiben, wo ist dann tatsächlich, wo geht das hin? Was kann KI echten Nutzen bringen? Wir haben gelernt, nicht einfach ersetzt, weil es geht jedenfalls um Tätigkeiten ersetzen möglicherweise, aber nicht um Berufe ersetzen. Aber wo sehen Sie die große Chance und das große Einsatzgebiet, wenn Sie einem Unternehmen sagen, da beschäftigt euch mit, geht da rein?
Es kommt darauf an, ob ich als Unternehmen das sozusagen mich frage, kann ich qualitative, strategische Effekte daraus ziehen, Outcomes aus KI-Einsatz ziehen, oder glaube ich, dass es einfach nur ein neues Tool ist, mit dem ich meine Beschäftigung reduzieren kann. Ne? So, also klassisch, das natürlich gehört auch zur Logik unseres Wirtschaftssystems, wo immer man Technik einsetzen kann, um dasselbe mit 3 Leuten weniger zu machen, wird es gemacht werden. So, da ist KI nicht besonders gut. Merken viele Firmen. Relativ schnell sieht man auch an aktuellen Studien, die verzweifelt, würde ich fast sagen, danach, also versuchen, den echten Produktivitätshebel zu messen, den KI generiert. Und die Antwort ist, in den meisten Studien, die das versuchen, da ist nichts. Dann versuchen jemand zu sagen, gut, vielleicht haben die KI nur nicht gut eingeführt. Das wird schon noch werden. Aber bislang sind die Ergebnisse, wenn man von echter Produktivität spricht, die man nachweisen kann, also nicht eine Prognose der Produktivität, sondern eine echte nachweisliche Produktivität, sind die Ergebnisse unglaublich ernüchternd, um vorsichtig zu sagen. So. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, wo kann ich die Stärken, die KI hat, und Sie haben ja welche genannt, die Stärke ist, die KI kann aus sehr großen Daten Muster erkennen. Letztlich macht sie ja nichts anderes als Statistik. Und überall da, wo ich das Gefühl habe, das könnte mir helfen, ist es einen Versuch wert, unbedingt. Wenn ich sage, ich habe da irgendeinen Painpoint, irgendwas sollten wir besser hinkriegen, früher merken, gezielter darauf reagieren können, irgendwie sowas. Da kann KI eine sehr, sehr gute Antwort sein. Aber so oder so, es fängt eigentlich immer mit der Frage an, wo will ich eigentlich was verändern? Und nicht, es sollte nicht mit der Frage anfangen, welches Start-up kommt gerade ums Eck rum und macht mir irgendein Angebot, dem ich nicht widerstehen kann. Und dann suche ich verzweifelt, und das ist das, was wir häufig sehen in Unternehmen, dann suche ich verzweifelt nach irgendeinem Anwendungsfall im eigenen Unternehmen. So wird nichts draus in den meisten Fällen. Vielleicht habe ich mal Glück, ne? Und es gibt einen Zufallsfund sozusagen. Aber also ich glaube, mit nichts, keine Technik vorher hat so sehr erfordert, dass ich tatsächlich mich strategisch genau frage, was will ich eigentlich? Und mich dann frage, wo macht KI dann Sinn? In welcher Form macht KI Sinn? Und welche Art von KI? Kaufe ich mir was mir angeboten wird von der Stange? Mache ich einen eigenen mit Open-Source-Algorithmen, einen eigenen Lernprozess? Whatever. Das sind dann die ganzen Fragen, die dann erst kommen.
Ja, wenn wir wollen, dass KI vor allen Dingen auch Ungleichheit nicht einfach verstärkt, sondern gute Arbeit stärkt, dann reicht es ja nicht nur über Innovation zu reden. Dann geht es nämlich auch um Weiterbildung, Mitbestimmung, Datenschutz, Arbeitsrecht und die faire Teilhabe von Mitarbeitenden. Was müsste aus Ihrer Sicht jetzt denn konkret geschehen, damit dieser Wandel klug und auch mit im Sinne der Mitarbeitenden gestaltet werden kann?
Ja, also da haben Sie schon mal zwei ganz zentrale Punkte benannt, wo ich nur jedem Unternehmen raten kann. Ich sehe die als Mitstreiter an der Stelle, als Mitgestalter und nicht als Gegner. Das eine ist der Datenschutz. Jetzt auch wirklich rede ich hier nochmal nicht von sensiblen Beschäftigten-Daten. Ne? Auch die sollten natürlich nicht wohin kommen, wo sie nicht hingehören, sondern auch, ja, Dinge, die der Wettbewerb vielleicht nicht wissen sollte, weil man gerade an was entwickelt. Ne, es gibt ja auch einfach Unternehmensgeheimnisse, die man möglicherweise ungern in irgendeiner Cloud hätte, die dann von irgendjemand dank KI relativ leicht gehackt werden könnte und so weiter. Ne, also das, die Gefahren, auch die wirtschaftlichen Gefahren, die da im Worst Case einem drohen könnten als Unternehmen, die sollte man schon sehr ernst nehmen. Und da ist natürlich der CISO, die Datenschutzecke im Unternehmen, der ganz wichtige Partner, weil also die Tore, die da an manchen Stellen gerade unwissentlich geöffnet werden, wir haben auch ein großes Projekt zur Cybersecurity in den letzten 4 Jahren gehabt, die Tore, die sich da gerade öffnen, sind unsäglich. So, die muss man als Mitstreiter sehen. Es ist leider auch oft so, dass Management oder Entscheider oft sagen, ach, und jetzt kommt wieder der Datenschutz und der will es wieder an, oh nee, ist lästig. Ja, es ist lästig, aber jedes Unternehmen, das den Worst Case schon mal hatte, weiß, dass alles Lästige vorher unglaublich wichtig ist, um im besten Fall den Worst Case zu vermeiden, was nicht immer gelingt, selbst wenn man alles richtig macht. Aber wenigstens, wenn er eintritt, dann handlungsfähig zu sein. So, und die andere Ecke ist Mitbestimmung, also verfasste Mitbestimmung, Betriebsrat in der Wirtschaft oder Personalrat im öffentlichen Dienst. In den Unternehmen, wo wir in der Forschung sehen, dass die beiden Seiten beim Thema KI konstruktiv zusammenarbeiten, haben beide Seiten was davon. Wo das nicht so ist, hat es meistens Vorgeschichten. Ne? Da ist man so auf Konflikt schon gepolt. Da ist es auch völlig egal, um welches Thema es gerade geht. Man wird immer aneinander knallen. Dann ist es bei KI natürlich auch nicht besser. Aber wir sind zum Beispiel gerade in einem Unternehmen, werden wir jetzt eine Forschung anfangen zu KI einsetzen. Die waren ganz vorne dabei. Die haben ganz früh angefangen mit KI, auch auf Betriebsratsseite. Die haben viele Regelungen auch erfunden, wie man überhaupt als Betriebsrat, als Unternehmen gestalten kann mit Mitbestimmungsakteuren zu dem Thema. Die sind jetzt schon eine Ecke weiter. Die interessiert jetzt schon gar nicht mehr, also auch auf Betriebsratsseite, die interessiert jetzt schon gar nicht mehr, wenn da Tätigkeiten wegfallen oder passiert da Leistungskontrolle und kriegen wir das als Betriebsrat rechtzeitig mit und so weiter. Sondern die interessieren jetzt schon andere Sachen, nämlich zum Beispiel, weil es so viele verschiedene KI-Einsatzmöglichkeiten in diesem Unternehmen gibt und eben auch nicht erst seit gestern schon, sondern seit die Entwicklung sozusagen gestartet ist, massiv, sehen die jetzt schon ganz andere Fragen, nämlich wie verändert sich das soziale Miteinander? Also wie verändert sich, wie zum Beispiel in Meetings agiert wird auf allen Ebenen, wenn die KI die Meetings jetzt alle immer aufzeichnet und gleich das Protokoll macht.
Ja.
So, das sind interessante Fragen, ne? Aber nicht nur für aus Mitbestimmungsperspektive, sondern natürlich auch aus Managementperspektive. Und sagt, okay, wenn wir bestimmte Dinge im Meeting gar nicht mehr uns trauen, offen auf den Tisch zu legen, gab es auch ohne KI vielleicht schon ab und an Gründe, das nicht zu tun. Aber wenn sozusagen immer ein Protokoll jetzt gemacht wird, weil man es machen kann, nicht mehr nur bei den ganz wichtigen Entscheidungsmeetings, sondern so bei jedem Arbeitsmeeting, was macht es mit uns? Was macht es im Unternehmen? Wozu führt es? Ne? Das sind jetzt Fragen, die hat jetzt der Betriebsrat in dem Fall aufgemacht und uns angesprochen, ob wir da eine Forschung dazu machen. Die sind aber natürlich aus Managementperspektive, die ja der Forschung auch zustimmen, sind genauso interessant. Und das ist, glaube ich, das, wo man sehen kann, wenn Mitbestimmungsakteure auf beiden Seiten da konstruktiv miteinander arbeiten, kann man auch wirklich in die Zukunft gucken und sagen, okay, was, jetzt haben wir sozusagen die in Anführungsstrichen basalen Mitbestimmungsthemen rund um KI gelöst. Basal sind die auch nur für die, die es schon hinter sich haben. Mhm. Aber da hört es ja nicht auf. Ne? Also die Nutzungsformen verändern sich ständig, die Modelle werden stärker. Die Folge müssen ja auch nicht immer Probleme sein, es können ja auch durchaus gute Effekte sein, aber da weiterhin kritisch hinzuschauen, das passiert am besten und am nachhaltigsten, wenn eben beide Seiten der Mitbestimmung da miteinander an einem Strang ziehen,
ja.
Was ja nicht bedeutet, dass sie nicht trotzdem unterschiedliche Interessen vertreten sollen und auch dürfen. Dafür ist ja die ganze Idee vom Betriebsverfassungsgesetz und so entstanden.
Mhm.
Frau Pfeiffer, wenn Sie mal uns vergleichen mit anderen Ländern, was in Deutschland oder wie man in Deutschland mit dem Thema umgeht, sind wir in Deutschland beim Einsatz von KI eher zu zögerlich oder an manchen Stellen sogar klug zurückhaltend? Oder wo würden Sie das einordnen?
Ja, es gibt natürlich, also ich forsche ja nur in Deutschland, insofern ist mein Blick, was die eigene Forschung angeht, beschränkt. Schaut man sich Vergleichsstudien an, es ist immer schwer zu beurteilen, weil man eigentlich in den Vergleichsstudien, da ist, hängt jetzt sehr davon ab, was, wo und wie verglichen wird, ist Deutschland, wie Sie sich vorstellen können, nicht immer ganz oben dran. Dann ist immer die Frage, woran liegt es? Es hat auch schlicht mit so Dingen zu tun, dass wir immer noch, wir haben komischerweise aufgehört, darüber zu reden. Ich sage nur mal dieses Stichwort Breitband. War mal ein langes Thema, dass Deutschland irgendwie das nicht hinkriegt, den Internetbreitbandausbau bis in den letzten Winkel dieses Landes zu legen. Was aber wichtig wäre, weil auch im letzten Winkel dieses Landes sitzt vielleicht ein Hidden-Champion mit 1000 Beschäftigten, der nicht KI machen kann, weil das Internet einfach nicht mitspielt, ausreichend. So, wir haben irgendwie aufgehört, darüber zu reden, nicht weil der Breitbandausbau schon gelungen wäre, sondern weil man irgendwie aufgegeben hat, darüber zu reden anscheinend. Ne, also wir haben einerseits haben wir solche strukturellen Hausaufgaben, die wir seit gefühlt 15, 20 Jahren nicht hingekriegt haben. Die schlagen jetzt natürlich bei KI durch. Man muss bei so Vergleichen auch immer ein bisschen mit anschauen. Wir haben einfach eine sehr spezifische Volkswirtschaft, was lange oder würde sagen eigentlich immer noch hätte unsere Stärke sein können. Also eine sehr komplexe Volkswirtschaft mit sehr unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Unternehmensgrößen, ganz starkem Mittelstand. Eigentlich ein Asset, volkswirtschaftlich gesehen. Das heißt aber auch, aus guten Gründen ist es natürlich einfacher für einen Großkonzern oder für ein Start-up, das viel Investorengeld im Rücken hat, kann ich alles Mögliche ausprobieren, wurscht, was es kostet. Habe ich aber eine Volkswirtschaft mit viel Mittelstand. Mittelstand muss ich immer überlegen, für was gebe ich wann Geld aus. Und es ist gut, nicht auf jeden Dings gleich aufzuspringen, auf jeden Hype, sondern tatsächlich mal abzuwarten und mit ein bisschen, ja, mal durchzuatmen und nicht gleich sozusagen hyperaktiv in alle Richtungen zu springen. Vergleichen wir dann unsere Volkswirtschaft mit einer, die wenig Mittelstand hat, weniger Produktion, dann hat man eigentlich, wenn man genau hinschaut, in den Vergleichsstudien nicht wirklich einen Unterschied offengelegt über wie offen oder nicht offen ist man für KI-Einsatz, sondern letztlich zeigen sich die strukturellen Unterschiede dieser Volkswirtschaften. Deswegen, ich würde sagen, wir sind jetzt auch nicht viel dümmer als andere und auch nicht in beide Richtungen kann man ja dumm sein, dann zu lange warten oder zu früh aufspringen. Ich mache mir da jetzt um uns nicht mehr Sorgen als um alle anderen, würde ich mal sagen.
Ja, Sie haben uns einen sehr gelassenen Blick gegönnt auf die Arbeitswelt im Kontext von KI. Das ist insofern auch in meiner Wahrnehmung sehr wohltuend, weil wir eigentlich eher den hektischen, rasanten Blick auf dieses Thema gewohnt sind, immer schneller, immer höher, immer weiter. Da ist es auch mal sehr wohltuend, eine Stimme zu hören, die eher auch ein bisschen auf Langsamkeit setzt und auch auf ruhige Überlegungen, ohne einfach Hypes zu folgen. Das wird mir jedenfalls hängen bleiben, auch von diesem Gespräch. Wir haben für alle unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, Frau Professorin Pfeiffer, noch eine standardisierte Schlussfrage, und die lautet dann: Was gibt Ihnen persönlich Zuversicht, nicht nur als Expertin, sondern auch als Bürgerin?
In Bezug auf KI oder so insgesamt?
Ganz allgemein.
Ganz allgemein würde ich sagen.
Aber gerne auch als Bezug auf KI.
Mir macht am meisten Mut und ja, leider in Klammer gesagt, schätzen wir das zu wenig in unserer Gesellschaft. Wir haben da draußen Millionen Menschen, die eine Berufsausbildung gemacht haben. Das ist was, was viele Länder dieser Welt nicht haben. Ne? In vielen Ländern auf diesem Globus gibt es entweder eine akademische Ausbildung für wenige und Anlerntätigkeiten für ganz viele und dazwischen nichts. Also außer Training on the job, aber ohne Klarheit dann auf dem Arbeitsmarkt, was die Person wirklich kann.
Ja.
Durch unsere Berufsausbildung haben wir Menschen, die im Normalfall auf jeden Fall 3 Jahre ihres Lebens wirklich was gelernt haben, und zwar Praxis und Theorie verschränkt, ne, was die Hochschulwelt gerade erst seit es das duale Studium gibt, versucht so ein bisschen nachzubauen, weil man gemerkt hat, irgendwie ist diese Verschränkung zwischen Theorie und Praxis gar keine blöde Idee. Und deswegen haben wir an so vielen Stellen Menschen, die oft sehr viel mehr können und mehr gelernt haben, als sie an ihrem Arbeitsplatz tatsächlich tagtäglich immer in Anschlag bringen können. Aus dem Grund sind wir eigentlich ziemlich gut aufgestellt für jede Art von Veränderung in der Arbeitswelt. Wir reden das nur immer klein, wir denken immer, kommt eine Veränderung, jetzt brauchen wir die großen Weiterbildungsprogramme. Nicht, dass wir nicht auch über Weiterbildung nachdenken sollten, ist immer eine gute Idee. Aber der Hidden Context ist dann oft, ja, die Leute verstehen es nicht, die Leute können es nicht. Wo immer wir forschen, sehe ich die Leute, die ganz normalen, berufsgebildeten Leute, das normal bitte in Anführungsstrichen denken, weil niemand ist hier normaler oder weniger normal, ja. Die sind so gut und die schmeißen den ganzen Laden, und sie sind auch die, die alles klein arbeiten an Veränderungen. Die passiert ja nie auf Knopfdruck. Die muss ja gemacht werden. Das sind Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz den Laden wuppen. Und solange es die gibt, und die gibt es Gott sei Dank massenhaft in unserem Land, muss man sich, glaube ich, nie so wirklich große Sorgen machen.
Herzlichen Dank für auch das zuversichtliche Ende, den zuversichtlichen Ausblick. Ja, ich kann das nochmal aufnehmen, was Michael Reinhardt gesagt hat, die Gelassenheit oder in anderen Worten das differenzierte Herangehen an das Thema, an die provozierende Frage, Kollege KI oder Jobkiller. Wir bedanken uns sehr für das Gespräch mit Ihnen. Ich habe die 3 für mich wesentlichen Aussagen will ich nochmal in Erinnerung rufen. Mich hat zuallererst mal beeindruckt als ersten Punkt, dass die Erzählung zum Thema KI und den Nutzen doch sehr einheitlich ist, nämlich getrieben von dem Gedanken, KI ist allmächtig, Überschätzung der Fähigkeiten, Unterschätzung der Komplexität. Das war für mich nochmal zum Einstieg ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Das Zweite, und das greift auch Ihre letzte Bemerkung auf, Berufe fallen nicht weg, sondern sie verändern sich. Tätigkeiten fallen weg oder fallen gegebenenfalls weg, weil sie durch KI erledigt werden können. Natürlich kommen auch Dinge dazu, die KI zusätzlich einbringen kann, aber damit die Mitarbeitenden unterstützt. Und sicherlich gehört dann eben auch dazu, dass man sich sehr klug Gedanken macht in den Unternehmen, wo will ich etwas verändern? Nicht KI als Allheilmittel, das greift den ersten Punkt auf, sondern wo will ich was verändern, wo kann ich dann KI gezielt einsetzen? Und der dritte Punkt, es ist extrem wichtig, mit den Mitarbeitenden, mit der Mitarbeitervertretung frühzeitig diese Prozesse zu diskutieren und die anderen Perspektiven, zusätzlichen Perspektiven einzubeziehen und ganz nebenbei auch die Kreativität der Mitarbeitenden bei der Erarbeitung von neuen Lösungen in der Kombination mit KI. Das ist auch meine Erfahrung, dass man das, wenn man das frühzeitig tut und offen genug, dass das der beste Effekt für das ganze Unternehmen ist. Das wären meine Punkte, die ich in der Zusammenfassung nochmal in Erinnerung rufe. Und wir kommen damit zum Schluss.
Ja, damit sind wir am Ende dieser Mutmacher-Folge angekommen. Nochmal herzlichen Dank, Frau Professorin Pfeiffer, dass Sie heute bei Zwei alte weiße Männer zu Gast waren. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Informationen über KI und deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt an die Hand geben konnten, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders zum zuversichtlich bleiben oder, wenn Sie es noch nicht sind, zum zuversichtlich werden.
Denn gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Stimmen wie die von Ihnen, Frau Professorin Pfeiffer, die nicht nur Probleme benennen, sondern auch Lösungswege aufzeigen. Und natürlich Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit. Unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu auch in den Shownotes.
Und wenn Sie den Inhalt unserer Gespräche auch jenseits des Podcasts nachlesen möchten, unser erstes Buch ist inzwischen erschienen. Es heißt Zwei alte weiße Männer, Mutmacher für schwere Zeiten, was hoffen lässt. Und ist in Buchhandlungen und auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Darin finden Sie viele Gedanken, Erfahrungen und Passagen aus unserer Mutmacher-Reihe für alle, die in unruhigen Zeiten nach Orientierung, Zuversicht und Haltung suchen. Zwei alte weiße Männer kommt wieder in 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.